okay America? Klaus Brinkbäumer und Rieke Havertz erklären die USA.
Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks.
Und ich bin Rieke Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Washington, D.C. Und Klaus, wir sind in der gleichen Zeitzone. Wie konnte uns das passieren?
Wir sind in der gleichen Zeitzone. Ich urlaubend, ich darf glaube ich sagen, ausnahmsweise urlaubend. Und normalerweise sollte man im Urlaub dann ja auch wirklich aussetzen. Dann aber kam eine ganz besondere Woche, Rieke.
Es kam eine ganz besondere Woche, die wir nicht auslassen können. Und sie fiel auch noch in unsere Geburtstagswoche, weil wir sind in dieser Woche 4 Jahre auf Sendung. Klaus, Happy Birthday.
Happy Birthday, Rieke.
Und deswegen müssen wir natürlich sprechen. Deswegen ist es schön, dass du kurz deinen Urlaub für uns und unsere HörerInnen unterbrichst. Und genau, es war eine wilde Woche in Washington, die wir jetzt in einer Speedy-Folge, damit du auch wieder in deinen Urlaub zurück darfst, aufnehmen. Weil du urlaubst, ist es technisch ein ganz bisschen anders. Du hast gerade schon mir ein bisschen erzählt, es sind wilde Aufbauten, die du bei dir hast.
Wilde Aufbauten mit 3 Telefonen. Normalerweise sind wir sehr viel professioneller unterwegs mit nun wirklich raffinierter Podcast-Ausstattung. Diesmal nicht. Tonstörungen oder einen etwas ungewöhnlichen Sound bitten wir zu entschuldigen. Eine Speed-Sendung, Rieke, machen wir aber aus einem anderen Grunde. Heute nämlich, heute der Tag, an dem wir aufnehmen, Donnerstag später Abend in den USA, ist der Tag der State of the Union, der Rede Joe Bidens, der großen Rede Joe Bidens, jedenfalls was das Format angeht. Über die Qualität reden wir gleich noch. Damit diese Sendung so schnell wie möglich produziert werden kann und am Freitag bei unseren Hörerinnen und Hörern ist, müssen wir uns kurz fassen. Ich bin gespannt, ob uns das gelingt.
Das wird uns bestimmt gelingen und die wundervollen Kollegen von Pool Artists machen das alles möglich, sowohl die Speedy-Produktion als auch natürlich uns in bestem Sound wieder erscheinen zu lassen. Und vor dieser State of the Union gab es ja auch noch so einen Super Tuesday, über den wir auch kurz reden wollen. Und dann gab es so Anfang der Woche, es scheint weit weg zu sein, auch noch so ein kleines Supreme Court-Urteil. Das erwähnen wir hier nur mit einem Satz, weil das Zentrale dieses Supreme Court-Urteils am Montag war, Donald Trump darf auf dem Wahlzettel in Colorado stehen bleiben. Das war eine Entscheidung des obersten Gerichts in diesem Bundesstaat gewesen. Das hat der Supreme Court einkassiert und damit auch alle anderen Debatten in allen anderen Bundesstaaten über die Frage, kann man ihn über den 14. Verfassungszusatz ausschließen von dieser Wahl? Und das haben die Richterinnen und Richter tatsächlich mit 9-0 Stimmen entschieden, also überparteilich. Man darf ja eigentlich nicht sagen, dass der Supreme Court parteiisch ist, aber wir haben schon oft drüber gesprochen. Sie sind eben konservativ und liberal besetzt. Und mit diesem Urteil konnte der Super Tuesday dahin gehen. Über den sprechen wir später auch. Aber natürlich zuallererst, weil sie sind ganz frisch, die Eindrücke von der State of the Union, die Joe Biden gerade beendet hat. Wie fandst du sie?
Überraschend stark, überraschend forsch, aggressiv. Ja, auch vielseitig. Ich war ein bisschen erschrocken, das bin ich immer, wenn ich Joe Biden sehe, darüber, wie alt er tatsächlich sich bewegt, wenn man das so sagen darf. Wie alt er sich bewegt, heißt, er bewegt sich so langsam, so schleichend. Er sieht so alt aus, wie er ist. Aber die Rede war fehlerfrei im Sinne von frei von großen Pannen. Sie war nicht ganz und gar stolperfrei. Es gab aber die eine Katastrophe nicht, die die Demokraten gefürchtet hatten. Und vor allem aggressiv in viele, viele Richtungen. Ich habe das, glaube ich, noch nie erlebt, dass ein amtierender Präsident die vor ihm sitzenden Richter und Richterinnen des Supreme Courts attackiert. Und das hat er gemacht. Rieke, wie fandst du es?
Ja, ich sehe es ganz ähnlich. Man ist halt immer so ein bisschen in Sorge und natürlich waren alle in seinem Team, alle Demokraten waren in Sorge, ob diese Rede, es ist eben die wichtigste Rede, die er in diesem Jahr halten wird, weil es ist die State of the Union. Er spricht vor dem versammelten Kongress und, du hast es gerade schon gesagt, vor den Richtern des Supreme Court. Es waren nicht alle anwesend, aber 6 von den 9. Und das sind eben alle Ebenen, der US-Regierung kommen da in einem Raum zusammen und das ist eben eine Rede, die auf allen Kanälen übertragen wird. Da guckt Amerika im Normalfall zu oder zumindest auf den sozialen Medien schauen sie, was sagt er, und damit ist es in einem Wahlkampfjahr, in dem seit Dienstag feststeht, wie dieses Wahlkampfduell aussehen wird, nämlich Biden gegen Trump. Das sind ja nur noch technische Kleinigkeiten, bis sie tatsächlich die delegierten Stimmen zusammen haben. Und damit war das so ein Auftakt zu seinem Wahlkampf. Und das hat diese Rede so groß gemacht. Und ich fand, er war wirklich on fire. Also er ist in die Offensive gegangen. Das war das, was alle auch von ihm gefordert hatten. Er war laut. Er war tatsächlich teilweise fast an der Grenze zu aggressiv. Das fand ich auch. Ich hätte mich ein bisschen unwohl gefühlt, wenn er das die ganze Stunde durchgezogen hat, aber er hatte auch immer wieder Momente, gerade wenn er auf die persönlichen Geschichten eingegangen ist. Das ist ja auch bei dieser State of the Union Tradition, dass in der Box quasi des Präsidenten, also da, wo auch die First Lady sitzt, wo der Second Gentleman sitzt, eingeladene Gäste sitzen, und immer wenn er über deren Geschichte gesprochen hat, wurde er langsamer, wurde er ein bisschen ruhiger. Aber was er auch wieder gemacht hat, wie im vergangenen Jahr, sich mit den Republikanern teilweise einen Schlagabtausch geliefert, die eben so die Marjorie Taylor Greens dieser Welt rufen halt in diese Rede rein, was eigentlich nicht Tradition ist. Aber das ist das, was die Republikaner mittlerweile aus dieser sehr traditionellen Veranstaltung gemacht haben. Und mein Eindruck war, Biden genießt es auch, weil da geht er off script und da geht er in den Schlagabtausch und weiß, dass er das kann, und das kann er auch. Das hat er im letzten Jahr gezeigt und in diesem Jahr fand ich wieder. Und er ist auch häufiger, war mein Eindruck, vom Teleprompter weggegangen, was ein Risiko ist, was sich aber, mein erster Eindruck, ausgezahlt hat.
Er hat diesen Schlagabtausch gewonnen fast jedes Mal. Ne? Man hat dann hin und wieder gemerkt, dass er nach einem Wort sucht oder 2-3 Sekunden brauchte, bis er reagierte. Aber die Zwischenrufer und Ruferinnen wirkten vergleichsweise banal, schrill, und Joe Biden lächelte das weg und konterte es. Am Ende war er jedes Mal der Sieger. Wollen wir es inhaltlich durchgehen? Was war das Thema dieser Rede?
Es gab mehrere, und da wir in einer Schnellsendung sind, lass uns doch versuchen, zu den großen Komplexen, du hast schon gesagt, er hat wirklich sehr viel angesprochen, aber wir beschränken uns mal auf die großen Komplexe und so ein paar erste Gedanken. Vielleicht fangen wir mit dem an, worüber wir schon gesprochen haben, weil das eben auch zentral war, zwar nicht inhaltlich, aber die Äußerlichkeiten, sein Auftritt, sein Alter. Du hast gesagt, er wirkt immer sehr alt auf dich, aber eben die Rede inhaltlich war stark. Er ist natürlich auch drauf eingegangen, tatsächlich. Ganz am Ende seiner Rede hat er gesagt, ich weiß, ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin schon eine Weile dabei. Also er versucht immer sein Alter so ein bisschen in einen Witz umzukehren. Aber vor allen Dingen hat er gesagt, und ich glaube, das ist eine Zeile, die werden wir von ihm in den nächsten Monaten immer wieder hören, es geht nicht darum, für uns als Nation, wie alt wir sind, sondern wie alt unsere Ideen sind. Und ich habe euch heute hier eine Stunde meine Ideen präsentiert, wie wir die Zukunft gestalten können. Also er hat es versucht, nach vorne zu drehen und zu sagen, es geht hier nicht um mein Alter, sondern darum, was ich in diesem Alter noch für dieses Land machen kann. Und das, fand ich, war kein schlechter Moment von ihm.
Ein großes Thema war für mich, Rieke, das, womit er gleich begann, nämlich die historische Einordnung. Ja, es kamen Lincoln, Roosevelt und andere vor, die die Funktion hatten, ja, Biden natürlich in diese Reihe einzusortieren, und aber den Kampf um die Demokratie, den Kampf um die Gesundheit der Weltgemeinschaft, so hoch hat das ja gehängt, ne, zum Thema zu machen. Und die Verbindung, die Joe Biden gezogen hat, war die von den Bedrohungen in der Ukraine, also durch Putin. Er hat das sehr auf Putin persönlich bezogen, zu der Bedrohung im Landesinneren durch seinen Vorgänger, wie er ihn immer nur nannte. Donald Trump hat er beim Namen nicht genannt, sondern immer nur mein Vorgänger. My predecessor, was übrigens kein schönes Wort ist für Joe Biden. Ich lasse es mal bei dieser Bemerkung. Er sagt aber immer nur mein Vorgänger. Der historische Bezug also, die Bedrohung, die Bedeutung der Wahl, weil die Demokratie als solche gefährdet sei, das war ein Thema, das war ein Leitmotiv, das sich durchzog.
Ja, das war im Vorfeld hier auch groß diskutiert worden, wie sehr er auf die Ukraine eingehen würde. Dass er das gleich zum Beginn gemacht hat, fand ich auch überraschend, fand ich aber auch stark. Er hat auch Ronald Reagan, der ja Royalty der Republikanischen Partei ist, mit Donald Trump verglichen, eben in der Ansprache, was Putin angeht. Reagan mit seinem wirklich berühmten Zitat, tear down this wall, also als es darum ging, den Mauerfall, da war ja Reagan sehr involviert, und dann Trump mit dem direkten Zitat, Putin can do whatever the hell he wants. Also Putin kann was immer auch er will machen. Er würde da im Grunde nicht eingreifen. Über dieses Zitat hatten wir vor ein paar Wochen schon gesprochen. Das fand ich tatsächlich einen starken Moment. Und von da aus dann natürlich über die angegriffene Demokratie im Inneren zu sprechen, fand ich, war ein guter Auftakt. Und dann ist er übergegangen zu einem Thema, das für die Demokraten zentral sein wird. Und es war nicht die Wirtschaft. Darüber hat er auch länglich gesprochen und wir werden auch darüber sprechen. Aber er ging auf die Frauenrechte als nächstes ein, und auch das fand ich richtig und konsequent. Es waren, neben Jill Biden saß zum Beispiel Kate Cox, über die wir in dieser Sendung auch schon gesprochen haben, die Mutter aus Texas, die schwanger geworden war noch einmal mit einem Kind, was nicht lebensfähig war und der eine Abtreibung verweigert worden war, bis sie schließlich Texas verlassen hat, um diesen Eingriff durchführen zu lassen. Sie saß auch im Kongress. Er ist aber nicht mit Roe v. Wade eingestiegen, sondern vor allen Dingen mit dem Schutz von In-vitro-Fertilation, also von IVF, von künstlicher Befruchtung, was in Alabama ein Gericht für unzulässig erklärt hätte und auch in diesen Schutz des Lebenskontextes gestellt hat, was eine Riesendebatte hier ausgelöst hat. Das heißt, er war da aktuell, er hat nicht wiederholt, was er zu den Midterms wiederholt hat, aber natürlich hat er dann auch versprochen, wenn ein Kongress mir ein solches Gesetz hinlegt, werde ich sofort wieder Roe v. Wade installieren, und zwar über ein Gesetz verankert, das dann Bestand hat. Und das ist natürlich der Wahlkampfslogan, den die Demokraten für ihre Basis in diesem Jahr brauchen werden.
Ja, das war im Vorfeld der State of the Union von vielen verlangt worden, von vielen Demokratinnen und Demokraten verlangt worden. Joe Biden müsse Abtreibungen und überhaupt Frauenrechte zum großen Thema machen, weil er damit die Republikaner und Trump zu greifen kriegen könne. Und viele lokale Wahlen, kommunale Wahlen, regionale Wahlen in den vergangenen 18 Monaten sind über dieses Thema gelenkt worden, entschieden worden, ne, in demokratische Richtung entschieden worden, worauf Joe Biden übrigens auch explizit hingewiesen hat. Dieser Punkt, Frauenrechte war der, wo er die Richter und Richterinnen des Supreme Court angriff, die sehr verkniffen guckten und nicht klatschten.
Ja, und vor allen Dingen mein Eindruck war, die weiblichen Richter, die er benannt hatte, die waren natürlich auch, also die waren ja an seiner Seite und die waren in ihrer Rolle und Funktion da als die Minderheitenmeinung, die nichts daran ändern konnten, dass dieses Urteil so gefallen ist, und das hat man ihnen angesehen. Es gab übrigens auch sehr viel demokratische Abgeordnete und Senatorinnen, die erneut weiß getragen haben. Weiß war ja die Farbe der Frauen, die vor über 100 Jahren für das Wahlrecht in den USA gekämpft haben, und das machen sie jetzt regelmäßig, um eben für Frauenrechte einzustehen und zu symbolisieren, wir stehen an der Seite von Frauen und Frauenrechten. Also es war sehr viel weiß zu sehen im Kongress.
Ricke, jetzt haben wir schon so viel über Joe Biden geredet. Hören wir ihn doch einmal, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich ein Bild und einen eigenen Eindruck verschaffen können. Hier kommt ein Zusammenschnitt.
I know it may not look like it, but I've been around a while. When you get to be my age, certain things become clearer than ever. If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you, he will not. Former Republican president tells Putin, quote, do whatever the hell you want. A former president actually said that. With all due respect, justices, women are not without electoral or political power. You're about to realize just how much you were right about that. We can fight about fixing the border, or we can fix it. I'm ready to fix it. History is watching. Just like history watched 3 years ago on January 6th, when insurrectionists stormed this very Capitol and placed a dagger to the throat of American democracy. January 6th lies about the 2020 election and the plots to steal the election posed a great, gravest threat to U.S. democracy since the Civil War. But they failed. America stood. I'm directing the U.S. military to lead an emergency mission
to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza that can receive large shipments carrying food, water, medicine, and temporary shelters. The leadership of Israel, I say this, humanitarian assistance cannot be a secondary consideration or a bargaining chip. Protecting and saving innocent lives has to be a priority. As we look to the future, the only real solution to the situation is a two-state solution over time. Folks at home, does anybody really think the tax code is fair? No! Do you really think the wealthy and big corporations need another $2 trillion tax break? No! I sure don't. It's because of you America's coming back. It's because of you our future is brighter. It's because of you that tonight we can proudly say the state of our union is strong and getting stronger. I've always known what endures. I've known our North Star. The very idea of America is that we're all created equal and deserves to be treated equally throughout our lives. We've never fully lived up to that idea, but we've never walked away from it either. And I won't walk away from it now.
Ein weiteres zentrales Thema war natürlich die amerikanische Wirtschaft, die Lage der Nation in ökonomischer Hinsicht. Joe Biden verwies darauf, dass 50 Millionen neue Jobs in den 3 Jahren seiner Amtszeit entstanden seien. Und was er übrigens immer gesagt hat, war ich, I created those jobs. Und dieses Ich ist das Gegenteil von Mannschaftsspiel, ja, dieses permanente Ich. Da merkt man den Wahlkämpfer. Der kämpft um das Weiße Haus, der kämpft um das Amt des Präsidenten und da ist nicht mehr viel mit Teamspiel in den Wortbeiträgen, sondern das ist jetzt Biden gegen Trump. Ne? Und zurück zur Wirtschaft, die Sorgen der Menschen hat er angesprochen, er hat über Steuererleichterungen gesprochen, vor allem über Steuergerechtigkeit, das war ein großes Thema, dass Konzerne und Milliardäre, Millionäre in den USA viel zu gut davon kämen. They have to pay their fair share, war ein Leitmotiv dieser Rede. Sie müssen fair besteuert werden, das tauchte mehrfach auf. Die Wirtschaft sei in Gang gekommen, so Joe Biden über Joe Biden, und er habe sie in Gang gebracht, Rieke.
Ja, das war der einzige Bereich, in dem ich fand, er hat es nicht so ganz gut ausbalanciert, weil er zu viel darüber gesprochen hat, was er alles geschaffen hat. Und er hat natürlich auch angekündigt, was er noch tun will. Ich fand, da hätte er einen kleinen Moment länger verweilen können dabei, dass eben viele Menschen das so noch nicht spüren. Es ist richtig, die Inflation geht zurück, Tendenz sinkend. Der Wirtschaft geht es hier zum Beispiel deutlich besser als der Wirtschaft in Deutschland. Und trotzdem sagen die Bürger in allen Umfragen immer wieder, bei mir kommt das nicht an. Ich leide unter zum Beispiel Mietkosten, ich leide unter den Lebenshaltungskosten. Und ich finde, das einen Moment länger anzuerkennen. Er hat, glaube ich, einmal gesagt, it takes time, also es braucht Zeit. Also, aber ich finde, da hätte mir die Balance ein bisschen in die Bescheidenheit und in die ich höre, dass es euch noch nicht so gut geht, wie die Daten es sagen, aber wir kommen da noch hin. Ich glaube, das wäre so meine einzige Mini-Kritik an dem Wirtschaftsblock, dass er da das nicht ganz so gut ausbalanciert hat. Und dann kam natürlich noch der sehr große Themenkomplex, von dem alle gesagt haben, er muss ihn ansprechen. Die Einwanderung, das, was Donald Trump Krieg nennt, das, was Donald Trump Krise an der Grenze nennt, was aber eben auch viele Demokraten im Land mittlerweile als Krise betrachten, beziehungsweise sehr sorgenvoll betrachten. Und da fand ich, hat Biden es wieder aus meiner Sicht gut gemacht.
Na, er hat es geschafft, sich als den konstruktiven Präsidenten im Weißen Haus darzustellen, der ein Gesetz, wenn es denn zu ihm kommen werde, unterzeichnen werde, der, das ist ja auch tatsächlich seine Biografie, in der Vergangenheit immer konstruktiv gearbeitet habe und das auch bei diesem Thema tun würde. Und die Republikaner würden alles blockieren, ja, würden von Migration immer nur als ja toxischem oder teuflischem Thema reden und jede Einigung verweigern. Diese Erzählung hat für Beifallsstürme bei den Demokraten gesorgt. Eine wirkliche Lösung hatte Joe Biden aber natürlich auch nicht parat.
Nee, aber er hat das wiederholt, was er auch in der vergangenen Woche schon gesagt hat, als er ja am gleichen Donnerstag wie Donald Trump an die Grenze gefahren ist. Das war so ein kleiner, fast schon so westernartiger Showdown, auch wenn fast 500 Kilometer zwischen den beiden lagen, dass er gesagt hat, so es gibt dieses überparteiliche Gesetz und wenn ihr es nur zur Abstimmung stellt und mir ins Weiße Haus schickt, dann unterschreibe ich es auch. Und das hat er auch schon an der Grenze gesagt. Da hat er Trump übrigens direkt angesprochen, hat gesagt zu Trump, ich habe gehört, er ist auch hier, was natürlich auch wieder so ein Joke war. Natürlich wusste er, dass er da ist. Sage ich so, spiel damit keine Politik, sondern join me oder I join you. Also komm zu mir oder ich komme zu dir und wir kriegen das geregelt. Und deswegen hat, könnte man sagen, Donald Trump ihm damit fast ein Geschenk gemacht, weil Donald Trump natürlich die Republikaner im Haus instruiert hat, dieses Gesetz nicht zur Abstimmung zu stellen, um das Thema im Wahlkampf am Laufen zu halten, weil natürlich hat Trump kein Interesse daran, tatsächlich ein Gesetz noch vor der Wahl hinzukriegen, das Dinge verändern würde, nicht, dass ich glauben würde, dass ein einziges Gesetz von jetzt auf gleich die Situation so entschärfen würde, dass er damit nicht noch Wahlkampf machen könnte. Aber natürlich ist das, finde ich, fast ein Geschenk für Biden und das wird der versuchen, für sich zu nutzen. Aber natürlich, du hast recht, die eine Lösung für dieses unfassbare Thema Einwanderung, Einwanderungsreform gibt es natürlich nicht. Und da ist ihm auch etwas passiert, was wahrscheinlich innerhalb der Partei ein bisschen kontrovers diskutiert werden wird in den kommenden Tagen. Da hat ihn nämlich zum Beispiel auch, ich glaube, es war Marjorie Taylor Greene, unterbrochen, weil die Republikaner sprechen viel über eine junge Frau, die getötet wurde durch einen Einwanderer, der keine Papiere hatte. Und er ist darauf eingegangen, was erstmal richtig war, und hat dann aber gesagt, it was an illegal, also es war ein Illegaler. Und das ist rhetorisch ein Wording, was vor allen Dingen der progressive Flügel der Demokraten überhaupt nicht mag. Und das wird er zu spüren bekommen. Es war aber tatsächlich, es war eine kleine Sekunde und das war die Spontanität, aber das wird, sage ich mal, dem linken Flügel nicht gefallen haben und dazu wird es wahrscheinlich einige Tweets geben, aber an sich fand ich es richtig, dass er darauf eingegangen ist und dass er auch da versucht hat, so hey, ich möchte hier die Lösung, aber natürlich wissen wir alle, selbst wenn es übermorgen ein überparteiliches Gesetz gäbe, wäre die Grenzsituation immer noch schwierig und wäre das in den Umfragen wahrscheinlich bei den meisten Bürgern immer noch eins der top-wahlentscheidenden Themen.
Dann nächstes Thema, die Demokratie unter Bedrohung. Im Grunde hatten wir es schon, Rieke, weil wir damit angefangen haben. Joe Biden hat damit angefangen. Er hat es natürlich sehr auf den 6. Januar bezogen. Jenen 6. Januar, den viele der Leute, die jetzt vor ihm saßen, im Kongress live dort erlebt haben, weil sie auch damals im Kongress waren. Joe Biden hat sie daran erinnert, hat ihnen gesagt, ihr wart dabei, ihr wisst, wie ernsthaft die Bedrohung war. Democracy under attack, das war eines seiner Motive oder eines dieser Zitate. Und dann ein Satz, der sich wirklich eingeprägt hat, der auch bleiben wird, mutmaßlich bleiben wird, der hieß, you cannot love your country only when you win. Und da gab es geradezu rasenden Beifall von den Demokratinnen und Demokraten, weil das so ein Slogan werden wird. Ja, dass die Verlierer einer Wahl das Ergebnis dieser Wahl zu respektieren hätten, war natürlich das, was Joe Biden meinte. Aber er hat es viel schöner gesagt, Rieke.
Das hat er in der Tat schön formuliert, beziehungsweise seine Redenschreiber, wobei wer CNN hier in den Stunden vor der Rede geguckt hat, der hat auch mehrfach von Insidern aus dem Weißen Haus gehört und bei CNN kann man davon ausgehen, die haben dann tatsächlich auch Insider, dass tatsächlich Biden extrem involviert gewesen ist, als es um die Rede ging, ums Schreiben dieser Rede, um die Formulierungen und man kann sich nur vorstellen, was für ein langer Prozess das ist und natürlich im Bereich Außenpolitik, wir haben über die Ukraine schon gesprochen, natürlich gab es noch ein Thema, das musste er ansprechen und das war der Krieg in Nahost. Ein Thema, was ihn außenpolitisch natürlich beschäftigt, aber eben auch innenpolitisch sehr stark, weil es von der eigenen linken Basis massive Kritik an seiner Nahostpolitik mittlerweile gibt. Nicht direkt nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober, aber nun in den Wochen und ja nun schon Monaten danach. Und das muss er adressieren, weil er hat, darüber werden wir gleich sprechen, in der Wählerschaft damit bei vielen verloren, die ihn nicht wählen wollen, weil er nicht genug tut, aus ihrer Sicht, für den Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza. Und das hat er zum Ende angesprochen. Er hat natürlich, das ist seine Haltung, ist auch seine persönliche Überzeugung, Israel zur Seite gestanden, hat dann aber Israel sehr direkt angesprochen, hat gesagt, ich sage der israelischen Führung, also sprich Benjamin Netanyahu, dass humanitäre Hilfe nicht irgendein eine Verhandlungsmasse sein kann, dass das nicht irgendein zweiter Gedanke sein kann, sondern dass das im Zentrum stehen muss. Und auch Kamala Harris, die ja hinter ihm saß bei dieser Rede, hat in den vergangenen Tagen immer wieder sehr deutlich gemacht, was sie fordert, dass es mehr Hilfe geben muss. Und das ist natürlich auch alles Politik. Schon bevor die Rede überhaupt begann, hatte das Weiße Haus die Nachricht in Umlauf gebracht, dass die USA zusammen mit internationalen Partnern und der Unterstützung des US-Militärs im Gazastreifen einen Hafen für Hilfslieferungen einrichten wollen. Das hat er dann in der Rede auch wiederholt. Also ein temporärer Pier soll gebaut werden, um eben mehr Hilfslieferungen über den Seeweg in den Gazastreifen zu bekommen. Das wären vor allen Dingen Schiffe, die zuerst aus Zypern kommen würden. Und das würde die Hilfe deutlich, deutlich, deutlich nach oben treiben. Aber auch das ist natürlich nur eine temporäre Lösung. Er will eine Waffenruhe. Er verhandelt seit Wochen daran. Und natürlich will er langfristig Frieden und eine Zwei-Staaten-Lösung. Das sehe ich nicht, dass das bis November auf irgendeinen Weg gebracht wird. Biden kann nur hoffen, dass sich die ganz aktive Krise, der ganz aktive Krieg in irgendeiner Form etwas, ja, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, befrieden lässt. Also, dass es irgendeine kurzfristige Lösung gibt, weil sonst kann ihm das international, aber eben vor allen Dingen Wahlkampf sehr schaden.
Was die Rede, die State of the Union angeht, war ich eher überrascht, dass er Joe Biden, also Israel, so ganz ans Ende gerückt hat, dass er vorne mit der Ukraine und vor allem mit Putin, mit der Bedrohung begann und dann kein Wort zu Israel sagte, an dieser Stelle jedenfalls. Das sagt schon auch etwas über Gewichtung. Und die Leute schauen natürlich am Anfang zu und dann schalten einige aus oder blenden sich weg. An der Ostküste begann die Rede um 21 Uhr, damit sie an der Westküste um 18 Uhr gesehen werden konnte. Also an der Ostküste sehr spät. Ein Wort noch in Sachen Ukraine oder Putin. Das Motiv, das Biden mehrfach aufgriff, war, Putin wird nicht aufhören, wenn wir, die USA und unsere Verbündeten, ihn nicht stoppen. America will stand, hat er gesagt. Das bezieht er natürlich auf mein Amerika, wenn ich Präsident bin, ja. Und wenn ihr den anderen wählt, wisst ihr, was ihr bekommt. Der andere hat gesagt, Putin, mach doch, was auch immer du machen willst. Das ist das inzwischen ja berühmte Trump-Zitat. Donald Trump hat die Rede verfolgt. Es gab aber technische Störungen auf seiner Plattform Truth Social, Rieke.
Ja, er hatte angekündigt, er wollte mitkommentieren und ich habe dann auch brav, als die Rede begann, die übrigens etwas verspätet begann, weil Biden ein bisschen zu spät kam und sich dann sehr viel Zeit gelassen hat mit seinem Einlaufen, was ja auch so Tradition hat, dass man dann mit Leuten spricht, shake hands, Selfies macht und so. Und noch
ganz kurz, er liebt den Kongress, er war da ja jahrelang, er fühlt sich da wohl. Ne?
Ich glaube, auf CNN haben sie gesagt, das ist seine 51. State of the Union, die er in irgendeiner Funktion mitmacht. Das muss man sich auch erstmal vor Augen halten. Und ein allerletztes Wort vielleicht noch zu seiner Rede. Ich finde, der Saal, also der demokratische Teil des Saals, hat ihn getragen. Das habe ich auch selten erlebt. Die sind natürlich immer in his corner, die sind auch immer engagiert, aber ich fand es heute besonders. Also wie, es kam schon 4 more years, als er eingelaufen ist, und aber auch über die ganze Rede hinweg waren die wirklich, fand ich, extrem an seiner Seite, und das hat man gemerkt, selbst wenn man nicht mit im Saal drin war. Jetzt aber Trump auf Truth Social, der war auch nicht im Saal. Da konnte man seine, ich weiß gar nicht, wie die heißen, seine Truth Social Posts, konnte man zunächst nicht aufrufen, weil es gab technische Schwierigkeiten. Wahrscheinlich wird es argumentiert, mit zu viele Menschen haben versucht, auf diese Plattform zuzugreifen. Irgendwann ging es aber dann und es war so das Übliche, fand ich.
Joe Bidens Haar sei vorne gelungener als an der Rückseite. Ein nicht sehr gelungener Scherz. Angry and crazy, Zitat, Zitat, Ende. Angry and crazy also sei Joe Biden, so Donald Trump, über den Redner. Ja, er hat es gesehen, er hat es gehört. Er wird sich vor allem geärgert haben, wie viel Aufmerksamkeit Joe Biden bekommen hat. Super Tuesday, Elke. Boring Tuesday?
Machen wir noch in Boring Tuesday, müssen wir natürlich, gehört zu dieser Sendung dazu, in aller Kürze die Ergebnisse. Ja, ich fand, es war ein bisschen ein Boring Tuesday. In der Gesamtschau, in den Details natürlich wieder nicht, da war es interessant, aber ich habe ein bisschen mitgelitten mit den ganzen Sendern, CNN, MSNBC, auch Fox News, ich bin immer so hin und her geswitcht. die Stund um Stund um Stund Sendung füllen mussten. John King bei CNN stand wieder an der Magic Wall und es war eigentlich alles klar. Und dann wurde es so kleinteilig, dass ich dachte, gut, das interessiert kaum noch Politik-Nerds. Welcher normale Bürger schaut denn das dann noch an? Aber natürlich war es der Super Tuesday. In 15 Bundesstaaten wurde gewählt. Allen war klar, Biden wird durchmarschieren. Es war auch eigentlich allen klar, Trump wird durchmarschieren. Man hatte noch überlegt, gibt es irgendeinen Überraschungserfolg oder einen Achtungserfolg? Nikki Haley hat dann tatsächlich in Vermont gewonnen. Das ist aber nicht mehr als eine Fußnote gewesen. Insgesamt hat Donald Trump jetzt 1031 Delegierte. Er braucht 1215 für die Nominierung. Ich sage mal, Teflon Trump, 91 Anklagepunkten und bereits zwei Verurteilungen zum Trotz, hat er seine Basis im Griff und wird vermutlich in den nächsten 14 Tagen diese Nominierungsschwelle erreicht haben. Und Biden auf der anderen Seite hat jetzt insgesamt 1553 Delegiertenstimmen und braucht 1968, also noch ein paar mehr. Aber auch er wird natürlich, es gibt auch keinen mehr, der ihm noch im Weg stehen könnte. Kleine Fußnote, American Samoa hat am Dienstag auch gewählt und dort hat Biden verloren. Es wurden allerdings auch nur 91 Stimmen insgesamt abgegeben und davon 51 für den Unternehmen Jason Palmer. Und in jedem amerikanischen Medium stand, machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie noch nie von ihm gehört haben, wir auch nicht. American Samoa übrigens ein Außengebiet der Vereinigten Staaten im südlichen Pazifik, auf der Landkarte näher an Australien als an der US-Westküste.
Den Super Tuesday, Rieke, kann man wahrscheinlich aus zwei Perspektiven betrachten. Fulminante Siege für Biden und Trump und damit nun wahrlich das Duell Biden gegen Trump. Man kann aber auch, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, jede Menge Schwächen ausmachen. Trump hat nicht für sehr hohe Wahlbeteiligungen gesorgt. Ihm fehlen die Wähler und Wählerinnen, die man als die Independents, die Unabhängigen, die Mitte der Bevölkerung bezeichnet. Er hat seine Fans hinter sich, die, die er sowieso immer hinter sich hat, ganz egal, was er tut und wie gut oder schlecht er redet. Die werden ihm aber nicht genügen. Wird er ein wirklich starker Kandidat sein? Das kann man aus dem Super Tuesday nicht ableiten. Joe Biden hat ein ganz anderes Problem, das sind die sogenannten Uncommitted Voters, Demokraten, Demokratinnen, die zur Wahl gegangen sind, die auch ihre Stimme abgegeben haben, dann aber Uncommitted draufgeschrieben haben auf den Stimmzettel, also nicht Joe Biden gewählt haben, obwohl es keine nennenswerten Gegenkandidaten oder Kandidatinnen gab oder Mitbewerber, Mitbewerberinnen, muss man in dem Fall ja sagen. Uncommitted heißt, ich bin vor allem unzufrieden mit der Gaza- und Israel-Politik des amtierenden Präsidenten. Denn so kam diese Bewegung zustande. Ja, es gab eine aus dem linken, dem progressiven Spektrum der Demokraten sich entwickelnde oder ist, es läuft ja noch, Bewegung, die sicherlich auch in den kommenden Wochen bei weiteren Vorwahlen und wenn es aus Bidens Sicht schlecht läuft, dann auch bei der eigentlichen Präsidentschaftswahl noch ganz schön störende Wirkung entfalten kann.
Ja, und das begann alles in Michigan, wo die größte Community von Arab Americans lebt und da waren es 13%. Und wenn man das runterbricht auf faktische Stimmen, ist das in einem umkämpften Staat wie in Michigan das, was den Unterschied machen kann. Und am Super Tuesday gab es jetzt in Minnesota, in North Carolina, Colorado ähnliche Margen. Und das heißt, das muss Biden in den Griff kriegen. Deswegen glaube ich auch diese Ankündigung heute schon vor der Rede, wie diese Hilfslieferungen in Gaza verstärkt werden sollen. Und es gibt eben viele Umfragen, die kamen auch kurz vor dem Super Tuesday raus, eine neue von Time Siena, in der 83% der Wähler, die Biden 2020 unterstützt haben, gesagt haben, das machen sie jetzt wieder. Also 83%. Das sind 17, die es nicht mehr sagen von den 100% seiner Wähler, die ihn vor 4 Jahren unterstützt haben. Bei Trump sind das 97. Das heißt, Trump hat seine Basis besser im Griff. Biden muss sich um seine Basis eher sorgen. Beide Kandidaten haben darüber hinaus Probleme. Das zeigen Nachwahlbefragungen aus dem Super Tuesday. Unabhängige von sich zu überzeugen. Und darüber haben wir schon oft gesprochen. Das sind natürlich genau diejenigen, die man auf die Seite von sich ziehen muss, will man so eine General Election dann gewinnen. Das ist ja auch das Phänomen der Vorwahlen, dass die Extremen, dass die Ränder mehr Gewicht bekommen. Das, Trump ist das beste Beispiel gerade dafür. Und dann aber natürlich in dieser General Election man eher in die Breite gehen muss und in diese kleine Mitte, die es in den USA noch gibt. Und entscheidend könnte tatsächlich sein, ich finde, das ist auch eine Erkenntnis aus diesem Super Tuesday, dass dieser wahnsinnige Frust, der über dieses Rematch herrscht in diesem Land, weil eigentlich will es niemand und jetzt ist es doch so und der Super Tuesday hat es zu einer Realität gemacht, das könnte durchaus viele Menschen davon abhalten, in diesem Jahr überhaupt wählen zu gehen. Oder sie gehen wählen, schreiben Uncommitted drauf oder sie wählen einen Drittkandidaten, der nie und nimmer Chance hat, selbst Präsident zu werden, der aber dann Trump oder Biden entscheidende Stimmen kosten könnte. Und in einem Rennen, das in mutmaßlich 6 Swing States von wenigen 10.000 Menschen am Ende entschieden wird, kann das aus meiner Sicht wahlentscheidend sein und Mobilisierung wird ein enormer Faktor sein und da müssen beide, sowohl Trump als auch Biden, in den nächsten 8 Monaten noch einiges tun.
Diese, nennen wir es mal Negativwahl, wer ist weniger schlimm oder wer ist das größere Übel und wird deswegen nicht gewählt werden? Das ist im Moment etwas, was den Demokraten Hoffnung macht, weil sie sagen, ja, wir liegen zurück. In der Umfrage, die du gerade schon zitiert hast, New York Times, Siena College, lag Donald Trump bei 48 Prozentpunkten gegenüber 42 für Joe Biden. Nationwide ist das Stichwort, also eine nationale Befragung. Das ist letztlich nicht relevant, weil nach Bundesstaaten gewählt werden wird. Und trotzdem 48 zu 42 macht den Demokraten logischerweise erst einmal Sorgen. Was sie jetzt hoffen ist, dass in den kommenden Wochen und Monaten die Medien sehr, sehr, sehr viel mehr den Scheinwerfer auf Donald Trump richten, dass es Prozessberichterstattung geben wird, dass Donald Trump ausgeleuchtet wird und dass sich die Wählerinnen und Wähler daran erinnern, wie die 4 Jahre Donald Trumps im Weißen Haus waren, wie vor allem das letzte Jahr war, wie die Amtsübergabe war und dass dann am Ende die Wählerinnen und Wähler sagen, dann doch lieber Joe Biden. Will man so Präsident werden? Und Joe Biden will so Präsident werden. Wer nicht mehr Präsidentin werden will oder kann, ist Nikki Haley.
Ja, sie hatte nach dem Dienstagabend allerspätestens keine Chance mehr. Wenn man ehrlich ist, hatte sie auch vor diesem Dienstag keine Chance mehr. Sie ist aber noch im Rennen geblieben. Und dann machte Nikki Haley, was Nikki Haley macht. Sie war so ein bisschen unkonkret. Sie hat ihre Präsidentschaftsbewerbung ruhen gelassen, hat dann aber anders als alle anderen, anders als Ron DeSantis, nicht Trump quasi ihre Unterstützung zugesichert. Sie hat ihn nicht endorsed. Sie wird aber aus meiner Sicht, ich formuliere es mal so, auch nicht die neue Liz Cheney, die in den verbleibenden 8 Monaten dieses Wahlkampfes quasi der Pain of Donald Trump sein wird, weil sie immer wieder darauf hinweist, was für ein ungeeigneter Kandidat er ist, was sie ja in ihrem Wahlkampf gemacht hat. Und wäre sie aus meiner Sicht konsequent, würde sie das machen. Aber nein, sie will sich natürlich, glaube ich, alle Türen offen halten. Und wir hören mal ganz kurz rein in ihre Rede, die sie zum Abschluss ihrer Kampagne gehalten hat, weil da sagt sie Folgendes. Ich bin immer eine konservative Republikanerin gewesen und ich habe immer den republikanischen Präsidentschaftskandidaten unterstützt. Aber in dieser Frage, wie zu so vielen anderen, hatte Margaret Thatcher einen guten Rat, als sie sagte, folge niemals einfach der Masse, bilde dir immer deine eigene Meinung. Es ist jetzt an Trump, die Stimmen derjenigen in unserer Partei und darüber hinaus zu gewinnen, die ihn nicht unterstützt haben. Und ich hoffe, das tut er. Hier kommt einmal Nikki Haley.
I have always been a conservative Republican and always supported the Republican nominee. But on this question, as she did on so many others, Margaret Thatcher provided some good advice when she said, quote, never just follow the crowd. Always make up your own mind. It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that.
Und auf diese Bemerkung Nikki Haleys reagierte Donald Trump, so wie man ihn kennt, nämlich mit wütenden Beschimpfungen, während Joe Biden die Wählerinnen und Wähler Nikki Haleys durchaus einlud. Die Pressesprecherin Nikki Haleys wiederum verglich dann diese beiden Zitate miteinander, auch eine interessante Wolte. Und das, Rike, war unsere Speed-Version, oder?
Die Speed-Version, die nicht ganz so speedy war. Und wir können sie natürlich nicht beschließen ohne unsere Lieblingsrubrik Get Out. Hier kommt sie.
Get Out.
Klaus, was bringst du mit?
Curb Your Enthusiasm. Bist du Fan? Bist du süchtig? Hast du es vielleicht bisher ignoriert? Kennst du es, Rike?
Ich kenne es, aber ich habe es tatsächlich bislang ignoriert. Ich habe noch nie eine einzige Folge gesehen.
Oh, mach es. Mein großartiger, wunderbarer Freund, ich glaube, das darf ich einmal sagen hier, oder? Michael Streck, ehemaliger Stern-Korrespondent in New York, hat mir Larry David und Curb Your Enthusiasm beigebracht, muss ich sagen. Michael wies mich einfach mal darauf hin und sagte, das musst du dir angucken. Larry David, also wir wollen ja eine Speed-Version machen heute und ich fasse mich jetzt tatsächlich kurz, spielt einen jüdischen, das ist wichtig, weil es um jüdischen Humor geht, einen jüdischen Medienmenschen, Autor, Filmemacher, was auch immer, Komiker, der sich über alles im Leben aufregen kann und muss. Die Farbe von Autoreifen, wie sehr Wirten auf dem Tisch liegen, bevorzugt seine eigene Ehe, bevorzugt Marotten von Freundinnen und Freunden, Kellner, Trinkgeld, was auch immer. Und neurotisch ist ein viel zu kleines Wort für Larry David. Das ist jetzt in der 12. Staffel oder der 13.? Ich glaube die 12. Das habe ich nicht nachgeschaut. Es endet jedenfalls. Die letzte Staffel wird gerade ausgestrahlt. Man kann es in Deutschland über Amazon Prime sich anschauen. Einen Moment der Trauer gibt es auch noch, weil der kongeniale Partner von Larry David, Richard Lewis, soeben gestorben ist, vor inzwischen ungefähr 10 Tagen. Aber die Empfehlung bleibt. Curb Your Enthusiasm. Und Rike, was hast du mitgebracht?
Ich habe mal wieder eine Podcast-Empfehlung und zwar Stay Tuned with Preet. Das ist ein Podcast von Preet Bharara. Der war unter Obama Generalstaatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York. Und der hat einen Podcast, in dem er sich regelmäßig unterschiedliche Gäste einlädt. Und ich möchte unbedingt empfehlen, die Folge vom 11. Januar. Sie ist schon ein bisschen älter. Ich bin jetzt erst dazu gekommen, sie zu hören. Sie heißt The Fate of the World. Und dort ist der Politikwissenschaftler Ian Bremmer zu Gast. Und der spricht mit Preet da über Bremmers jährlich veröffentlichten Risk Report. Und da gibt es natürlich auch viel zu Donald Trump und zu Einschätzungen darüber, was denn das größte Risiko sein könnte, sollte Donald Trump noch einmal Präsident werden, und wie immer von Ian Bremmer sehr klug analysiert, gibt es auf allen üblichen Podcast-Kanälen.
Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns in der Regel alle 2 Wochen donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD Audiothek, auf allen guten Podcast-Kanälen sowie immer wieder sonntags beim Podcast-Sonntag von MDR Aktuell.
Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter okamerica@zeit.de. Bis dann.
OK America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Produziert von Pool Artists.